Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Mit den durch die neue Bundesregierung eingerichteten Sondervermögen steigen die Anforderungen an das staatliche Schuldenmanagement. Wie haben die ausländischen Investoren auf die fiskalische Wende in Deutschland reagiert? Werden die Zinskosten für den Bund deutlich steigen? Wie generiert die Finanzagentur der Bundesrepublik den erhöhten Mittelbedarf? Das habe ich Dr. Tammo Diemer gefragt, Mitglied der Geschäftsführung der Finanzagentur. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die deutsche Schuldenquote unverändert tragbar bleiben wird.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die geplante Neuverschuldung zu einer Erhöhung der Schuldenquote führt. Aus meiner Sicht temporär oder kurz- bis mittelfristig. Langfristig erwarten wir, dass diese zusätzlichen öffentlichen Investitionen, insbesondere wenn sie gehebelt werden durch private Investitionen, dass die dann auch ein Wirtschaftswachstum entfachen, das dieser Entwicklung entgegenwirkt. Also wenn Sie sich das historisch anschauen, dann lässt sich ablesen, dass der Bund im Jahr 2007 auch eine Verschuldungsquote von 63% hatte. Danach kam eine Finanzkrise und eine Euro-Staatsschuldenkrise und eine Corona-Krise und die Ukraine-Krise mit allem erhöhten Finanzierungsbedarf. Und dennoch sind wir wieder bei einer Quote von 63% gelandet, zumindest über diesen langen Zeitraum betrachtet.
Ja, lieber Herr Dr. Diemer, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mich mit Ihnen gerne über die neuen Herausforderungen unterhalten für das Schuldenmanagement des Bundes. Ja, schon während der Sondierungsgespräche der neuen Koalitionäre kam die Idee eines Sondervermögens des Bundes ins Spiel, in Anführungszeichen, kommen wir gleich drauf, aber erstmal hört man bei solchen Diskussionen Ihre Meinung?
Ja, das ist so. Die Reaktion des Kapitalmarkts, das Interesse und auch das künftige Interesse von Investoren an unseren Papieren ist ja hochrelevant für das Gelingen dieses Vorhabens. So stehen wir im regelmäßigen Austausch mit unseren institutionellen Investoren und haben durch unsere täglichen Handelsaktivitäten am Sekundärmarkt auch ein gutes Bild vom Markt für Bundeswertpapiere. Und unsere Aufgabe ist es, das Ohr am Markt zu haben und mit unseren Erkenntnissen beizutragen. Die politische Entscheidung liegt am Ende immer in Berlin.
Klar. Schließlich wurden es dann ja zwei Sondervermögen, also neue Schuldentöpfe, kann man sagen. Und zwar ein in der Höhe ja unlimitierter Topf für zusätzliche Verteidigungsausgaben, daneben das große Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen. Sie haben schon angedeutet, Sie stehen in ständigem Kontakt ja zu den Investoren im In- und Ausland. Was waren die Reaktionen, die Sie gespürt haben?
Also unser Eindruck ist, dass derzeit Vertrauen herrscht, dass Deutschland diesen neuen fiskalischen Freiraum auch sinnvoll nutzen wird. Also Investoren und Ratingagenturen beobachten uns dabei allerdings mit Argusaugen, was wir da genau umsetzen. Und drei Dinge sind dabei relevant, ob tatsächlich diese Steigerung des nachhaltigen Wirtschaftswachstums wirklich stattfindet und nachvollziehbar erreicht wird. Und ob diese Eventualverbindlichkeiten Deutschlands gegenüber der Europäischen Union beziehungsweise deren Mitgliedstaaten nicht weiter ansteigen. Und drittens, ob diese fiskalischen Ausnahmen von der Schuldenregel für Infrastruktur und Verteidigung adäquat und transparent umgesetzt werden. Ich habe bei all drei Punkten den Eindruck, dass alle Beteiligten sich dieser Aspekte bewusst sind.
müssen sie sicherlich auch angesichts der Riesensummen, über die wir hier sprechen, mit denen wir hier hantieren. Im letzten Jahr hat Ihr Haus, die Finanzagentur, so rund 440 Milliarden Euro aufgenommen. Wird dieser Betrag jetzt deutlich ansteigen? Im Haushalt sind ja allein für dieses Jahr neue Schulden von roundabout 150 Milliarden Euro vorgesehen.
Ja, im Dezember letzten Jahres hatten wir die Emissionsplanung für das Jahr 2025 veröffentlicht. Da waren es voraussichtlich 390 Milliarden Euro, die wir angekündigt haben. Wir haben jetzt im dritten Quartal eine Anpassung vorgenommen und diesen Betrag um 19 Milliarden Euro erhöht. Eine ähnliche Erhöhung von ähnlicher Größenordnung rechnen wir auch im vierten Quartal 2025. Für die Jahre 2026 fortfolgende wird es wohl weitere Steigungen geben, was dieses Emissionsvolumen angeht. Das bisher höchste Emissionsvolumen hatte der Bund im Jahr 2023 mit 500 Milliarden Euro. In diesem Sinne bewegen wir uns also, was die Höhe der Volumina angeht, in bekanntem Terrain.
Das wirkt sich natürlich auch auf die Zinsbelastungen des Bundes aus. Im letzten Jahr mussten dafür so gut 30 Milliarden aufgewandt werden. Neueste Schätzungen des IFO-Instituts in München sagen jetzt eine Verdopplung voraus bis zum Ende des Jahrzehnts. Auch da gab es früher schon mal ähnlich hohe Zinsbelastungen. Aber glauben Sie, dass dadurch auch entsprechend die Renditen der Staatsanleihen nach oben gehen werden?
Also zunächst ist es so, dass die Renditen für Staatsanleihen natürlich unterschiedliche Wirkungsweisen sind. Wenn wir jetzt makroökonomisch ein höheres Wirtschaftswachstum haben und unsere Inflation und unsere Inflationserwartung weiter im Zielkorridor der Zentralbank bleiben, dann lassen sich natürlich auch höhere Zinssätze rechtfertigen. Wir haben jetzt eine 10-jährige Bundrendite von etwa 2,75, irgendwas zwischen 2,50 und 3% waren es in den letzten 2 Jahren. Die 30-jährigen Renditen sind über 3%, bei etwa 3,10, 3,15 mittlerweile. Und das ist natürlich eine Reaktion auf Erwartungen. Die Inflationserwartung ist tatsächlich sehr kontrolliert und sehr dort, wo die Zentralbank sich das auch wünscht. Und insofern sind die höheren Sätze durchaus eine Reaktion auf eine gestiegene Erwartung des Wirtschaftswachstums. Insgesamt muss man sagen, mehr Schulden bedeutet auch mehr Zinsausgaben. Das ist rein rechnerisch natürlich der Fall. Sie hatten es schon richtig erwähnt. Auch für das Jahr 2025 erwarten wir etwa 30 Milliarden Euro. Das sind 1,8% der ausstehenden Verschuldung von 1.700 Milliarden Euro. Und insofern rechnen wir auch mit höheren Zinsen. Und diese Prognosen und diese Projektionen, die finden auch Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung des Bundes für die nächsten 5 Jahre.
Deutschland hat derzeit noch eine Schuldenquote in Höhe von etwa 63% des BIPs. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte für so etwas wie einen in Anführungszeichen kritischen Wert, ab dem die Verschuldung dann wesentlich teurer würde?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Einen solchen kritischen Wert kann man, glaube ich, bei bestem Wissen und Gewissen nicht ableiten. Die Schuldenquote selbst, also das Verhältnis der öffentlichen Verschuldung gegenüber der jährlich erwirtschafteten Wirtschaftskraft einer Volkswirtschaft, die wird von 3 Faktoren beeinflusst. Das ist das Wirtschaftswachstum einerseits und die Inflation einerseits, die beide dämpfend wirken, und die Neuverschuldung, die natürlich die Verschuldungsquote erhöht. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die geplante Neuverschuldung zu einer Erhöhung der Schuldenquote führt. Aus meiner Sicht temporär oder kurz- bis mittelfristig. Langfristig erwarten wir, dass diese zusätzlichen öffentlichen Investitionen, insbesondere wenn sie gehebelt werden durch private Investitionen, dass die dann auch ein Wirtschaftswachstum entfachen, das dieser Entwicklung entgegenwirkt. Also wenn Sie sich das historisch anschauen, dann lässt sich ablesen, dass der Bund im Jahr 2007 auch eine Verschuldungsquote von 63% hatte. Danach kam eine Finanzkrise und eine Euro-Staatsschuldenkrise und eine Corona-Krise und die Ukraine-Krise mit allem erhöhten Finanzierungsbedarf. Und dennoch sind wir wieder bei einer Quote von 63% gelandet, zumindest über diesen langen Zeitraum betrachtet. Und in diesem Sinne ist diese Verschuldungsquote eben eine schwankende Größe und kurzfristig wird sie ansteigen. Das ist wohl so.
In den USA reden wir über andere Dimensionen. Da hat die Staatsschuld fast den doppelten Anteil am BIP, 124% im letzten Jahr, weshalb man noch stärker auf ständige Neuaufnahmen angewiesen ist. Andererseits, und das ist sicherlich für Ihre Kollegen in den USA nicht gerade förderlich, gibt es, vorsichtig gesagt, eine etwas erratische Wirtschaftspolitik. Beobachten Sie an den Märkten, dass die US-Staatsanleihen weniger nachgefragt werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass an den internationalen Rentenmärkten oder an den Fixed-Income-Märkten, wie wir sagen, Verlässlichkeit honoriert wird. Das heißt, wenn ein staatlicher Emittent nachvollziehbar handelt und es eine vergleichsweise klare Sicherheit gibt über den künftigen Kurs, dann wird das auch mit vergleichsweise niedrigen Risikoprämien honoriert. Anders ausgedrückt, wenn es eine Unsicherheit gibt bezüglich der Inflationsentwicklung oder der Wirtschaftsaussichten oder wie sich Fiskalpolitik entwickelt oder wie sich die Geopolitik entwickelt, dann führt das zu einer Steilheit der Kurve zwischen 10 und 30 Jahren. Das heißt, die 30-jährigen Renditen handeln dann höher und eben stärker höher, weiter höher, steiler gegenüber den 10-jährigen Renditen. Und das ist einen vereinfachten Indikator für die von mir zur Sprache gebrachte Risikoprämie. Dieses Phänomen der höheren Risikoprämien betrachten wir nicht nur in Dollar, sondern die können wir auch im Sterling sehen und in Yen sehen und bei uns hier im Euroraum. Ich spreche also nicht von gestiegenen Bonitätsrisiken, sondern schlicht von einer höheren zugrunde liegenden Volatilität, von einer zu höheren zugrunde liegenden Unsicherheit, die dazu führen. Für uns bedeutet das, dass wir nun den kommunizierten größeren fiskalischen Spielraum sinnvoll und nachvollziehbar planen, kommunizieren und so nutzen müssen, dass wieder nachhaltiges Wachstum in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt entsteht.
Nochmal aber auf die relativen Gewichte von Dollar und Euro geschaut, glauben Sie, dass verstärkt Staatsanleihen, die in Euro notieren, nachgefragt werden?
Hierzu gibt es meines Erachtens nur anekdotisches Wissen. Also signifikante Umschichtungen kann ich aus den wenigen bisher zur Verfügung stehenden Daten seit dem sogenannten Liberation Day nicht erkennen. Feststeht, der Euro hat gegenüber dem Dollar zugelegt. Die Nachfrage nach unseren Bundeswertpapieren in unseren Auktionen ist derzeit enorm hoch. Die Renditedifferenz zwischen US Treasuries und Bunds ist gestiegen. Und selbst wenn man die Währungskomponente komplett absichert, haben Bunds die US Treasuries outperformed, wie man bei uns im Finanzkauderwelsch so schön sagt. Aber wir reden hier wirklich über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum, in dem solche Marktbewegungen dieser Größenordnung durchaus gängig sind. Und insofern ist das erstmal nichts Besonderes. Also kurz gesagt, keine Signifikanz, aber anekdotische Evidenz.
Mhm. Man spricht ja auch vom Referentenstatus deutscher Staatsanleihen. Würden Sie sich auch wünschen, dass die Nachfrage noch weiter steigt? Eigentlich tut man das als Emittent ja.
Wir spielen da eine wirklich zentrale Rolle für den Euro. Und der Euro profitiert davon, dass der Markt für Bundeswertpapiere so gut funktioniert, wie er aufgestellt ist. Und da spielt natürlich Nachfrage eine wichtige Rolle. Und insofern, ja, wir wünschen uns natürlich Nachfrage. Und wir wollen die natürlich aus uns selbst heraus generieren.
Mhm. Dann kommen wir eben auch zur Arbeit Ihres Hauses, zur Arbeit der Finanzagentur, die ja für die breitere Öffentlichkeit eher so im Verborgenen stattfindet. Aber das trägt ja vielleicht auch zu Verlässlichkeit und Vertrauen bei, wie Sie gesagt haben. Wenn Sie uns bitte mal so einen kleinen Überblick geben, wie viele Mitarbeitende beschäftigen Sie? Was sind so die wesentlichen Kompetenzen, die man mitbringen muss, um in Ihrem Haus zu arbeiten? Oder geht es querbeet?
Ja, gern. Also wir sitzen ja hier in Frankfurt am Main und wir haben 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ja, und wir sind damit ein mittelständisches Unternehmen mit allem, was dazugehört, also von der IT bis zur Personalabteilung und allem, was Sie so aus der Betriebswirtschaft kennen, Juristinnen und Betriebswirte und natürlich die richtigen Personen für unser Kerngeschäft. Das ist bei uns das Beteiligungsmanagement und das Schuldenmanagement. Und neben diesen Kompetenzen und dieser Expertise bringen unsere Leute natürlich auch das Commitment mit, Nutzen für den Bund stiften zu wollen, die thematische Breite zwischen Markt und Politik, die sich da auftut bei uns, die ist auch in der Geschäftsführung wiedergespiegelt. Also meine Kollegin Eva Grunwald ist Betriebswirtin, ich bin Mathematiker. Und wir steuern die Geschicke der Agentur gemeinsam und ergänzen uns auch sehr gut.
Und wie oft im Jahr finden nun Mittelaufnahmen statt?
Also wir haben diesen Emissionskalender, von dem ich gesprochen habe, den wir im Dezember veröffentlichen. Und aus dem geht hervor, dass wir montags, dienstags und mittwochs unsere Auktionen durchführen. Und das sind im Grunde genommen die Hauptinstrumente zur Kreditaufnahme, etwa 75% finden darüber statt. Im vergangenen Jahr waren das 123 Auktionen und 3 sogenannte Syndikate. Neben diesen Aktivitäten sind wir tatsächlich tagtäglich im sogenannten Sekundärmarkt aktiv und auch im Repomarkt aktiv. Über diese Schiene refinanzieren wir etwa 25% des Finanzierungsbedarfs. Ja, und das passiert von morgens bis nachmittags jede Woche. Und insofern, da müssen Sie sich vorstellen, schließen wir täglich hunderte Geschäfte ab. Und insofern kann man sagen, dass da bei uns auch immer was los ist.
Jede Woche sozusagen was los ist. Und bei der Laufzeitstruktur der Anleihen, ist da absehbar, dass sich irgendetwas ändert? Wenn man mehr Schulden aufnimmt, könnte man meinen, man ginge vielleicht auch stärker in die etwas längere Frist, gerade wenn die Inflation niedrig ist und Zinserhöhungen möglicherweise vor der Tür stehen, auf jeden Fall keine weiteren Zinssenkungen. Das Bundesland NRW hatte schon mal eine 100-jährige Anleihe platziert als Beispiel. Ist sowas auch für den Bund denkbar?
Ja, also bei uns ist das anders. Der Markt für Bundeswertpapiere, also unsere Renditekurve samt Bond-Future-Markt und Repo-Markt stellt ja die Zinsreferenz für die zweitwichtigste Reservewährung der Welt dar. Das heißt, wir profitieren hier von niedrigen Refinanzierungskosten, den niedrigsten im gesamten Euroraum. Und unser Kapitalmarktauftritt ist also in hohem Maße strategisch und verlässlich und so vorhersehbar wie irgend möglich. Und eine in Teilen opportunistische Ausprägung unseres Kapitalmarktauftritts würde sich für uns nicht auszahlen. Das ist für einen kleineren Emittenten etwas anderes, der kann beherzt Opportunitäten wahrnehmen. Für uns ist die Vorhersehbarkeit wichtig, einfach aufgrund des hohen Volumens und des Standings oder der Rolle, die wir da im Kapitalmarkt spielen, von der wir ja auch profitieren. Also für den Mehrbedarf, den Sie zur Sprache brachten, setzen wir im Wesentlichen auf eine Skalierung unseres bisherigen Kapitalmarktauftritts mit den bestehenden Instrumenten innerhalb des üblichen Laufzeitspektrums. Das kann durchaus auch neue Laufzeiten beinhalten. Wir haben also im zweiten Halbjahr jetzt unsere 7-jährigen Bundeswertpapiere erneut gestartet. Und eine Erweiterung mit ganz anderen Instrumenten ist möglich, wenn sie die Liquidität unseres Benchmark-Produktes nicht gefährden, also dieser langfristig höhere Finanzierungsbedarf lässt natürlich Raum für auch für andere Instrumente. Da haben wir auch angefangen, darüber nachzudenken und auch angefangen, darüber mit Kapitalmarktteilnehmenden zu sprechen. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass sie nicht im Fokus stehen werden, sondern wir werden weiter den Fokus auf unser bestehendes Instrumentarium legen.
Wie muss man sich die Gespräche mit den Ratingagenturen vorstellen, deren Bonitätsurteil ja für die Zinskosten sehr bedeutend ist? Führen Sie die? Führt der Bund die? Führen Sie die gemeinsam? Wie läuft das ab?
Also das Vorgehen der Ratingagenturen ist ja komplett transparent. Das heißt, jede Agentur hat einen publizierten Terminkalender, an denen Updates zum Rating veröffentlicht werden. Typischerweise geschieht das 1 bis 2 Mal im Jahr. Und im Vorfeld dieses Updates tauschen sich die Agenturen mit den Emittenten aus. Das ist in unserem Fall sind das stets wir. Aber je nach Themenstellung kann die Agentur auch mit dem Finanzministerium oder der Bundesbank Gespräche führen. Aber wir sind hier immer der erste Ansprechpartner. Im Fall der Bundesrepublik basieren die Ratings auf unserem diversifizierten und wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft und der sozialen und politischen Stabilität und drittens tatsächlich dieser Finanzierungsflexibilität durch die Position Deutschlands als Benchmark-Emittent hier im Euroraum. Das heißt, diese drei Dinge sind im Wesentlichen der Pfeiler, auf dem unser Rating basiert, und die geplanten Reformen gefährden diese Grundlagen nicht. Es ist sogar so, dass dieser zusätzliche finanzielle Spielraum für Verteidigung und Investitionen in die Infrastruktur durchaus einen Beitrag leisten, dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und die mittelfristigen Wachstumsaussichten sich auch tatsächlich verbessern. Insofern ist das neutral bis positiv zu bewerten.
Und wenn wir auf die überwiegend institutionellen Investoren schauen, kommen die zu Ihnen oder gehen Sie sozusagen wie ein Unternehmen CFO auch auf Roadshow?
Also wir führen regelmäßig Gespräche mit institutionellen Investoren über den Markt für Bundeswertpapiere. Aber wir verkaufen natürlich ein sicheres Zinsprodukt. Das ist etwas anderes als eine Unternehmensstrategie zu vermarkten. Und insofern käme auch niemand hier in der Agentur auf die Idee, von einer Roadshow zu sprechen, sondern das sind tatsächlich Kapitalmarktgespräche, die wir führen.
Aber die Story Bundesrepublik Deutschland, die müssen Sie schon vermitteln. Also von daher gibt es Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten.
Die muss ich vermitteln und die vermitteln wir auch gerne. Und im Vordergrund steht aber tatsächlich das Funktionieren, das reibungslose Funktionieren im täglichen Handel, was für die Kapitalmarktteilnehmenden eben enorm wichtig ist. Also wir reden immer vom Referenzstatus. Das ergibt sich ja nicht von allein, sondern das ist etwas, was wir wirklich erarbeiten, und zwar tagtäglich. Also dieses Zusammenspiel, ich kaufe ein Wertpapier und refinanziere das im Repo-Markt, oder ich verkaufe ein Wertpapier und hedge den Verkauf, indem ich einen Bund Future Long gehe. Und dass jeder Bund Future Kontrakt, jeder Wechsel von einem zum anderen gut funktioniert, das zeichnet eben diesen Referenzstatus aus. Denn das Handelsvolumen ist enorm hoch. Wir haben also im Sekundärmarkt 35 Milliarden Euro täglich, die unsere Banken in Bundeswertpapieren handeln, und im Future-Markt ist das noch deutlich höher, da sind es eher 350 Milliarden Euro. Im Vergleich zu unserem ausstehenden Volumen sind das also hohe Zahlen. Und da müssen wir eben sehr sorgfältig sein und diese Aktivitäten beobachten und Schwachstellen identifizieren und dagegen wirken. Denn dieses reibungslose Funktionieren, das ist nicht nur für den Euro wichtig, sondern das ist eben auch für uns wichtig, weil das einen Wert darstellt, den Investoren auch bereit sind zu zahlen. Das heißt, unsere Papiere sind die teuersten, unsere Renditen sind die niedrigsten, auch weil der Markt so gut funktioniert. Und darum geht es in unseren Gesprächen.
Das heißt sozusagen Fehlertoleranz null in Ihrem Produkt, wenn man das überhaupt erreichen kann.
Ja, sehr, sehr gering. Also es gibt zum Beispiel natürlich die Gefahr einer Lieferschwierigkeit. Und sobald wir merken, die, wir sprechen ja auch mit der Gruppe Deutsche Börse, die sind sozusagen für Settlement-Prozesse zuständig in Bundeswertpapieren, aber auch stellen die diese Future-Kontrakte zur Verfügung. Wann immer wir erfahren, dass es Settlement-Schwierigkeiten gibt oder dass eine Lieferschwierigkeit droht in einer der zugrunde liegenden Papiere der Future-Kontrakte, dann wären wir jederzeit handlungsbereit. Das passiert extrem selten. Und wenn es vorkommt, würden Sie es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, sondern wir würden dort proaktiv und im Vorfeld adäquat unterstützen und gegensteuern.
Jetzt vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen. Meine erste wäre, Sie haben es erwähnt, Sie sind Mathematiker, auch in diesem Fach promoviert. Was hätte Sie alternativ gereizt?
Luft- und Raumfahrttechnik zum Beispiel. Also ich habe immer gerne gerechnet und gerne gezeichnet und Physik hat mich auch immer interessiert. Also studiert hätte ich wohl gern vieles, aber offen gesagt, auf die Mathematik hätte ich nicht verzichten wollen. Eine berufliche Alternative, wenn Sie darauf anspielen, wäre tatsächlich die Wissenschaft gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich gern hier, wo ich bin. Und das hier ist wirklich ein Umfeld, wo ich auch immer wieder was dazu lerne und das macht mir Freude.
Wie kamen Sie dann zu Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn in die Kreditwirtschaft? Stationen waren ja Deutsche Pfandbriefbank, später Arealbank. Welche Motivation gab es, Ihre berufliche Laufbahn dort zu starten?
Also den Eindruck, den ich dort gewonnen hatte, war und den ich vom Bankwesen gewonnen hatte und vom Finanzwesen gewonnen hatte, war eben, dass es da eine sehr große Vielseitigkeit gibt. Und tatsächlich, dass ich ganz konkret bei der Deutschen Pfandbriefbank angefangen habe, das war eher Zufall. Eine Studienfreundin und ein Studienfreund hatten mich auf die DEPFA aufmerksam gemacht. Und ja, ich habe dann da auch eine Initiativbewerbung hingeschickt, die war erfolgreich. Das Fax ist zwar nur halb durchgegangen, aber immerhin. Und nach den diversen Gesprächen, die ich dann dort geführt hatte, durfte ich dann auch in gewisser Weise wählen, in welchem Bereich ich starte. Bei mir war es die IT, es hätte auch das Risikocontrolling sein können oder die Aktiv-Passiv-Steuerung. Und diese Gestaltungsmöglichkeit und diese Offenheit und das Interesse an Personen, das hat mir gefallen und ich finde es auch wichtig, dass Mitarbeitende mitgestalten können und mitgestalten zu lassen. Und insofern, ja, aus meiner Sicht muss man nicht 40 Jahre das Gleiche machen im Berufsleben, sondern ich würde sagen, man sollte auch nicht, sondern wenn sich Veränderungen auftun, wenn man seine Box erweitern kann, dann sollte man das wirklich prüfen und gegebenenfalls dann eben auch tatsächlich den Mut haben, tatsächlich eine Veränderung vorzunehmen. Das ist, glaube ich, eine schöne und bereichernde Sache.
Jetzt sind Sie verantwortlich für das Management von Schulden. Was fasziniert Sie daran?
Also für mich ist das ein Traumjob als mathematikaffiner Mensch, der auch noch Interesse an der Gesellschaft hat, ist das also wirklich ein super Ort hier. Also wir wenden beispielsweise Portfoliotheorie an und passen diese dann auch auf unser Setting hier im Schuldenmanagement an. Das heißt, die Frage ist ja, wie sollen wir die Laufzeiten im Neugeschäft gewichten, um insgesamt ein gutes Schuldenportfolio zu haben, ein effizientes Schuldenportfolio, wie man sagt, wo Kosten und Risiken effizient ausgesteuert sind. Ja, und wir nutzen also wie ein Portfolio-Manager das Phänomen der Diversifikation. In unserem Fall sind allerdings die Korrelationen recht hoch. Das ist die Voraussetzung die Herausforderung im Schuldenmanagement. Und dann leiten wir ein Portfolio ab und überprüfen dann mit modernen Monte-Carlo-Methoden, ob das auch tatsächlich so trägt, was wir uns dort überlegt haben. Also wir rechnen da tausende Szenarien und betrachten, wie sich das Schuldenportfolio unter diesen Szenarien verhalten würde. Ja, und so stellen wir eben nach bestem Wissen sicher, dass die Finanzierung in unser aller Interesse optimal gesteuert wird.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Deshalb die Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Also es ist nicht nur Fachwissen und Expertise, also um im Beruf erfolgreich und zufrieden agieren zu können und zu sein, sind meiner Erfahrung nach auch wichtig die Kommunikationsfähigkeit, also auf Augenhöhe mit dem Gegenüber sprechen, die eigenen Vorstellungen erläutern, den Sachzusammenhang beschreiben, auf Fragen adäquat eingehen, Entscheidungen gut begründen und auch zu argumentieren, warum man so und so vorgegangen ist. Und das eben auch, wenn kritische Rückfragen kommen oder vielleicht sogar ein bisschen angriffslustigere Fragen kommen. Das Zweite, was ich nennen würde, ist Fakten überprüfen, also selbst nachdenken, will ich das mal nennen. Das heißt, wenn es eine Schwierigkeit gibt, ein Problem gibt, dann wirklich erst das Problem zu fassen, zu beschreiben und dann zu analysieren, welche Möglichkeiten gibt es, welche Lösungsansätze gibt es, Vor- und Nachteile herausarbeiten, bevor man sich eine Meinung bildet, welchen Weg gehen wir denn? Das Dritte ist, vielleicht etwas weicherer Faktor, Nutzen stiften zu wollen. Also Sie sind in einer Company, Sie sind in einem Unternehmen und Sie bieten sich an, Sie bieten Ihre Tatkraft an und Sie machen auch Dinge, wo Sie vielleicht im ersten Moment gar nicht erkennen, was das mit meiner Karriere zu tun hat oder mit meinen Entwicklungsmöglichkeiten oder mit meiner Ausbildung, sondern Sie bieten sich an und stiften Nutzen, wann immer es Ihnen möglich ist. Und meine Erfahrung ist, dass dann ja der Erfolg oder die Weiterentwicklung einem einfach in den Schoß fällt. Also das ist sozusagen das Zusammenspiel, wie ich es kennengelernt habe. Und der vierte und letzte Punkt, den ich gern machen möchte, ist, dass die Arbeit eben mehr als nur Mittel zum Zweck ist. Das heißt, die Arbeit ist einer von drei wichtigen Lebensbereichen, neben der Partnerschaft und der Familie und neben dem Freundeskreis und dem gesellschaftlichen Leben ist die Arbeit ein drittes wichtiges Feld. Also die Arbeit ist Teil des Lebens und der Begriff der Work-Life-Balance, der bringt das so ein bisschen in die falsche Richtung aus meiner Sicht, weil es da so eine Trennung vornimmt, dass das Leben eben was anderes ist als die Arbeit und das sehe ich eben ganz im Gegenteil.
Dann komme ich zur letzten Frage, die wir immer stellen, obwohl es gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben uns jetzt viel mit Wandel beschäftigt. Man kann auch eben auch sagen Transformation. Und wenn es tatsächlich einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation hin zu mehr individueller Verantwortungsbereitschaft. So würde ich das ergänzen. Mein Professor Hermann Karcher sagte einmal zu mir, er bemüht sich, einen Ort ein bisschen besser zu hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat. Ganz einfach. Das hat bei mir resoniert und ich versuche es seither bewusst auch so zu machen. Meine Erfahrung dabei ist, dass die eigene Wirksamkeit und die tatsächlichen Gestaltungsspielräume oft größer sind, als ich das dachte. Und ja, hinzusehen und die Gestaltungsspielräume verantwortlich auszuschöpfen, das lohnt sich meines Erachtens individuell und gesellschaftlich. Und dass diese Haltung doch zunehmend um sich greift, kommt den anstehenden Veränderungsprozessen sicherlich sehr zugute.
Dann vielen Dank, lieber Dr. Diemer, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften bei Paul am Puls. Ich fand das spannend, in ein Gebiet hineinzuschauen, was man nur aus den Medien kennt, was mit großen Zahlen verbunden ist, aber hier auch zu sehen, welche Menschen dahinter stehen. Alles Gute für Ihre Arbeit und für Sie persönlich. Vielen Dank für heute.